Hallo.
Hörst du mich? Hallo, Köln.
Ich höre dich gut.
Gut, wunderbar,
Köln
schön.
ist da.
Köln,
Köln ist am Stissel.
Köln ist am Stissel. Bist du wieder gut in Köln gelandet nach deiner Reise nach Berlin? Wir haben uns ja gesehen letzte Woche.
Gut, ja, ich bin. Die Zugfahrten waren beide schön, was ja für mich immer wichtig ist. Ich mag ja nicht so gerne in geschlossenen Räumen sitzen.
Ja.
Und deswegen bin ich da sehr glücklich gewesen und kam in Köln an. Und es ist doch merklich wärmer und weiter hier, die Natur. Das kommt mir, das zeigt mir, also es ist immer wieder irgendwie so eine Überraschung, obwohl es ja eigentlich keine sein sollte, aber ist es. Das ist wirklich schon gerade im Frühling hier viel grüner ist und die Natur einfach ein bisschen
Ja.
weiter, schon im Sommer. Und genau, das war interessant und in Berlin war es aber auch sehr, sehr schön und erfolgreich und ja, ich
Ja.
hatte eine sehr schöne Zeit in Berlin diesmal. Ist
Mir
ja auch
fällt
nicht
auch.
immer so, man hat ja immer verschiedene Sachen, immer
Ja.
verschiedene
Mir
Besuche.
fällt auch auf, dass es aber, also mir kommt es ja hier im Moment schon extrem grün und weit entwickelt vor. Als wir uns auch gesehen haben in Berlin und so, letztes Jahr um die Jahreszeit hat da noch nichts geblüht. Es war ein super grauer
Ja,
März und April
das
letztes
stimmt.
Jahr. Und es ist dieses Jahr wirklich merklich freundlicher draußen, auch schon
Ja.
fast zu freundlich. Wenn ich in mein Notizbuch schaue, ist zum Beispiel der Hausrotschwanz, der jetzt wieder bei mir am Hof gelandet ist, inzwischen 10 Tage, 11 Tage früher hier gelandet als noch vor 3 Jahren. Und es war jedes Jahr, war es ein bisschen früher. Also ich habe 21 das erste Mal aufgeschrieben und da war er 11 Tage später hier als dieses Jahr. So,
Krass.
das heißt, es täuscht nicht nur mein Gefühl anscheinend.
Der
Ja.
Zilpzalp, ich hatte der erste Vogel, ich habe dir das ja nachgemacht.
Ja.
Und letztes Jahr kam der am 21. März und dieses Jahr am 16.
Ja, siehste, guck mal, das ist also viele,
7 Tage.
viele Sachen sind nur ein Gefühl von uns, aber manchmal kann man
Ja.
auch so seine eigene kleine Statistik machen. Zilpzalp
Ja.
ist hier noch gar nicht, aber das ist auch ein Vogel, der, ja, das ist wieder dieses Köln-Berlin-Ding, atlantisches Klima im Westen und kontinentales im Osten. Der ist eben auch auf gewisse Insekten angewiesen, die hier einfach auch immer schon ein paar Wochen später aus dem Boden
Ja.
schlüpfen. Und dasselbe gilt ja auch für die
Ja.
Stare und so. Die fangen jetzt gerade an, also jetzt voll im Morgenreport hier, aber ist ja super. Die fangen voll an, gerade hier die Nisthöhlen sich anzugucken, schlafen aber noch auswärts in Gruppen. Das ist gerade eine ganz interessante Zeit. Morgens um 5:45 Uhr war ich heute auch schon wach und
Wow.
stand im Garten.
Wie kommt's? Bist du immer so früh wach?
Es kommt, ich bin so früh wach, wenn ich früh auf dem, wenn, ja, wenn ich früh auf dem Sofa einschlafe am Abend zuvor. Und
Ah ja, okay.
das kommt vor und das ist gestern vorgekommen und dann hatte ich meine 7 Stunden und dann bin ich wach. Und wenn ich dann hell wach bin,
Interessant.
und es ist hier auch schon, es wird ja hier schon hell um die Uhrzeit gerade,
Ja, ja, ja.
und dann hat der Hund rumgebellt, weil die irgendwie eine Katze im Hof war und so weiter und dann bin ich wach. Und dann finde ich es aber auch gerade so, so, so schön, weil dieser, ja, es ist alles nichts Neues, was ich jetzt erzähle, aber
Ja.
diese Zeit morgens, wo irgendwie man das Gefühl hat, es ist auch gerade noch gar nichts los, kein Schwein schreibt eine Mail, es ist alles so im Hinterkopf, als ob ich irgendwie auf
Ja.
irgendeine Mail warte. Aber weißt du, was ich meine? Also,
Ja,
es ist
total.
wie so ein Unbest, also so ein, als gäbe es so einen Pakt zwischen allen Menschen, dass man da irgendwie noch chillt, auch wenn man wach ist. Und manche schlafen dann noch, aber ich kenne auch viele Leute, die Frühaufsteherinnen sind, die genau das sagen. Die sagen, boah, ich brauche morgens so meine 2 Stunden und ja, da mache ich nichts, da spreche ich auch nicht, da habe ich einen Kaffee und auch in Berlin, wenn sie jetzt nicht wie ich einen Garten haben, die hängen dann halt so ab und machen so ein bisschen gemütlich und das liebe ich.
Ich glaube, gesund ist das auf jeden
Ja,
Fall für jeden
Und
Menschen.
jetzt mit den
Und bei
Vögeln.
dir und ja, genau, insbesondere wenn man dann auch noch irgendwie rausgeht. Und das hat ja auch bei den Filmen, die wir machen, wenn man so früh aufsteht. Und klar, es ist anstrengend, wenn man dann gepowert auf, weiß ich nicht, zehn Tage das jeden Morgen macht. Ja. Aber wenn man so um 4, 5 sich aufmacht und dann ist man irgendwo und die Sonne geht auf und es ist noch so kühl und alles ist so ruhig, aber man hört so ein bisschen die Vögel und es ist alles noch so
pur, so rein.
Unbeschmutzt. Pur, pur, rein, unbeschmutzt, ja, genau.
Ja, und das finde ich so krass, wie das immer, du kennst das auch noch vom Drehen, wie man immer denkt, so, boah, nee, gar keinen Bock jetzt. Und jedes Mal ist es immer so, dass man sagt, wow, gut, dass wir das gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch krasser geworden im Laufe der Jahrhunderte oder wie auch immer, weil wir natürlich diese laute Autos zur Rush Hour oder was auch immer. Also die Menschen nehmen ja sehr viel Raum ein in dieser Welt und dieses reine, pure, diese Zeit, wo es vielleicht stiller ist, das hast du eben an dieser Schwelle von Tag und Nacht, glaube ich, heute immer noch. Und das, diese Sehnsucht spüren wir vielleicht in uns. Oder manchmal spüren wir die Sehnsucht nicht in uns.
Ja,
und ich glaube, wenn wir es aber erleben, merken wir, oh, ist das toll, das wollte ich sagen.
Ja, und ich glaube, diese Stille, wo ja auch super viel drüber geschrieben wird, es gibt auch übrigens ein Buch, das heißt Stille, soweit ich weiß, ein Bestseller. Ich weiß leider den Autor nicht, aber es ist ganz toll. Es geht eben auch darum, wie man an Stille, auch in Städten, wie man zur Stille kommt. Da kommt natürlich, ist die Meditation nicht weit, etc. Aber was ich sagen wollte zu den Vögeln und Stille, ist, jetzt kommt ein wichtiger Satz, Philipp, der mir gestern im Zug gekommen ist. Und zwar, dass Vögel für mich Stille und Klang irgendwie vereinen. Also wenn ein Vogel singt, wenn ich morgens um 5 irgendwo sitze und ich oder stehe und ich höre eine Amsel, dann ist das das Lied der Amsel für mich. Ich könnte nicht mal sagen, das ist irgendwie ein Geräusch oder irgendwie, sondern das hat ist für mich auch Teil einer Stille. Also das beruhigt mich so. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was Vogelgesang ausmacht. Ja. Also das ist so rein und das gehört irgendwie zur Stille dazu. Das heißt also, ich würde sagen, das ist für mich auch Stille und im positiven Sinne. Ja. Also,
ne? Ich weiß genau, was du meinst. So. Und ich weiß auch, dass man das schwer beschreiben kann, aber ich glaube, alle, die zuhören und so empfinden, wissen genau, was du meinst. Und das ist zum Beispiel mir auch aufgefallen, als wir haben ja am Mittwoch Weltspatzentag gefeiert und dann haben wir eine kleine Vogelführung gemacht in Berlin und da war es sehr laut, weil das so eine super schöner Kiez mit Straßen und da waren viele Kinder am Rufen, also es war auch kein unangenehmer Krach, aber es war so ein Stadtkrach. Und dann haben wir mal geguckt, ob wir die Spatzen hören. Und ich habe sie sehr früh gehört, um dann zu gucken, wo gehen wir hin. Dieses Chilpen. Aber man braucht einen Moment, um das zu filtern. So. Und dann hörst du sie raus aus diesem Gesamtkrach, sage ich jetzt einfach mal so, und hörst sie raus und merkst, es ist aber ein stilles Geräusch im Verhältnis zu dem Rest. So, und das finde ich auch toll, wenn man sozusagen das so rausfiltern kann und merkt, genau wie die Amsel. Ja,
wenn das so in den Vordergrund auch kommt.
Genau, genau.
Und du die anderen Geräusche weniger hörst.
Ja. Also, der Spatz ist ja eher so ein Schilpen, aber bei der Amsel ist das auch toll. Ich habe auch neulich mitten in Kreuzberg an einer richtig lauten Kreuzung höre ich auf einmal eine Amsel singen. Und die haben bestimmt viele Leute nicht gehört, weil es wirklich laut war. Und dieser Gesang, wenn man den dann hört, gegen diesen Verkehrslärm, das ist Stille.
Also Stille als ein positiv besetztes Wort, was Frieden und Friedlichkeit und ein beruhigt und runterholt. Ja. Und das, was im Allgemeinen etwas Gesundes. Ich möchte es jetzt mal so nennen. Und das ist doch, haben wir auch schon oft drüber geredet, aber in dem Zusammenhang nochmal zu sagen, etwas sehr Schönes und für jeden Menschen, der das heraushören kann, ab und an mal, etwas, was sehr positiv ist. Und
Das Schönste.
Und Es gibt, möchte ich noch mal ein bisschen vorziehen jetzt, weil wir gerade an dieser Stelle sind, bestimmte Bücher, die auch, wie gesagt, mit Stille arbeiten. Also einmal dieses Buch Stille, was, wie gesagt, ein Bestseller war. Dann gibt es ein anderes Buch und das kennst du auch. Ich glaube, das heißt in Deutsch Der stille Frühling oder Der stumme Frühling. Ich weiß es gerade nicht. Von einer Amerikanerin in den 60er Jahren, da geht es eben um das Vogelsterben durch Pestizide. Da geht sie auch über, da hat sie auch dieses Wort genutzt, um zu zeigen, wie kaputt eigentlich alles ist, weil es eben
Rachel Carson
keine ist Vögel, ja, Rachel Carson, weil eben keine Vögel mehr.
Genau.
Genau. Ja. Und stumm ist wieder was anderes als Stille.
Ja.
Ich finde stumm, das Wort stumm, deshalb haben die das gut übersetzt, finde ich
auch.
Hat etwas nicht so Positives wie Stille.
Genau.
Stille ist für mich was Gesundes, was Reines. Ja. Und stumm ist für mich etwas, was ich eigentlich nicht sein will oder was nicht sein soll, sozusagen. Ja. Deshalb haben sie dieses Buch, finde ich, sehr, sehr gut übersetzt. Und dieses Buch kann ich jedem nur ans Herzen legen. Diese Frau war eine Pionierin und hat wirklich den Naturschutz in den USA so weit nach vorne gebracht und so viel, also ich glaube, das heißt DTP hieß dieses Pflanzengift oder dieses Insekt, sie hat es ja, ich glaube, Biozid sogar genannt. Hat sie sogar, also mit diesem Buch, was sie da geschrieben hat, geschafft, dass das abgeschafft wird. Aber, und jetzt letztes Wort dazu, damals gab es, als sie dieses Buch geschrieben hat, 37 Pestizide auf dem Markt in den USA. Heute gibt es 1000. Und das muss man sich mal reinziehen.
1962,
genau.
Und wir haben nichts.
62.
Es hat sich nichts verändert zum Positiven.
Nee, gar nichts. Dieses DTP oder
ja,
wie
das stimmt,
hieß, DTP,
das stimmt.
Das wurde abgeschafft. Ich meine, da sind fast alle Weißkopfadler. Ich glaube, die sind fast ausgerottet worden.
Ja, es war in Mitteleuropa ja auch für den Wanderfalken und für ganz viele Greifvögel war das ja ein Riesendrama, weil die Eierschale dadurch dünner wurde und beim Legen und beim Brüten gebrochen ist. Und da hast du recht, das hat sich verbessert. Ich wollte nur insgesamt sagen, dass es so krass ist, wenn man dieses Buch sich mal anguckt und liest, dass das einfach so lange her ist, 1962.
Es ist
und
super lange her, ja.
Und der Frühling noch stummer geworden ist, so.
Ja, genau. Und es ist natürlich immer eine Frage, wo man sich befindet, ne? Und diese
stimmt.
Frau, was ich super interessant finde, 62, muss man sich mal reinziehen, dass sie, die war ja, ich glaube, Biochemikerin, dass sie überhaupt dieses Buch geschrieben hat, dass sie das alles wusste und so, finde ich ganz, ganz toll, unglaublich toll. Ist auch nicht alt geworden. Ich glaube, die ist mit 57 gestorben oder so.
Okay.
Aber was interessant ist, dass sie in diesem Buch verschiedene Kapitel hatte. Zum Beispiel ist sie auf den Weißkopfadler ganz wenig eingegangen, obwohl der damals, nachdem das Buch erschienen ist, dann zum Symbolvogel geworden ist. Aber was sie hatte in dem Buch, war ein Kapitel über Gärten, also was Privatpersonen für Pestizide benutzen. Und die haben das natürlich auch genutzt. Und das war das Kapitel, was am meisten kritisiert wurde und wo am meisten Aufregung drüber geherrscht hat, etc. Und da, also, dass es damals schon in die private Sphäre ging und wir trotzdem noch 30, 40 Jahre, 50 Jahre, warte mal, sind es jetzt?
Ja, 30.
50 Jahre. Ja, ich überlege gerade. Ja. Aber dass man heute noch meine voll hängen geblieben. Vor 10 Jahren, als ich 72, nein, Quatsch. Aber dass heute noch die Nachbarin meiner Mutter, sie ist jetzt verstorben, aber vor 5 Jahren, immer noch Pflanzengifte genutzt hat. Wow, ist schon krass.
Ja, das stimmt. Ich muss dir was gestehen, ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, obwohl ich es kenne, obwohl ich da weiß, dass es der absolute Klassiker ist, dass es als eins der Bücher gilt, was die weltweite Umweltbewegung irgendwie sogar angestoßen hat zu der Zeit, ne? Und ich kenne es und ich muss es mir, glaube ich, einfach mal besorgen, weil ich immer auch ein bisschen Angst hatte, weil ich weil wir so viel von so blöden Nachrichten und so weiter und ich bin gerade nicht in der Stimmung, mir das reinzuziehen. Aber gleichzeitig gehört es ja zu einem Vogelbuchregal dazu. So.
Deswegen, ja, ich schauen wir mal. Und ja, mach das mal. Und aber dieser Titel, den sie da 1962 schon genutzt hat, ja. Den finde ich ja, so bezeichnend. Und das super. Ist so ein guter ja. Titel. Muss man ja. auch mal, da muss man auch mal sagen, als Filmemacherin, wie wichtig ein Titel sein
das
kann.
Stimmt,
also da das ist recht. Schon richtig krass. Echt krass.
Ja, das
krass.
Stimmt. Und um nochmal den Bogen von dem Wort stumm zur Stille zu schlagen, ich habe gestern Abend am Bahnhof gewartet und auf einmal hörte ich, wie eine Amsel oben am Dachfirst singt und es war wieder dasselbe wie bei den Spatzen und überhaupt. Auf einmal kehrte eine Stille ein durch diese Amsel und das finde ich. Das war gestern für mich so ein, wieder so ein Schlüsselmoment und ich finde es, das haben wir auch schon tausendmal gesagt, ich finde es so toll, wie man ja nicht damit rechnet. Man geht los mit dem Fernglas, um am Wochenende Vögel zu beobachten, das gibt's, aber man steht auch so oft einfach irgendwo am Zug oder ist irgendwo und dann schaffen Vögel genau das und diesen Moment in deinen Alltag reinzubringen, das finde ich nach wie vor so faszinierend, wenn man irgendwo gestresst rumrennt oder keine Ahnung was. Ich finde es, das ist für mich das Allerschönste gestern Abend gewesen, wieder.
Ja, ja,
so.
Ja.
Und das fängt jetzt gerade wieder an, in dieser Jahreszeit. So, wollte ich gerade nochmal
ja,
sagen,
genau.
Weil ich noch nachgedacht habe über den Unterschied zwischen stumm und still. Und die Amsel hat laut gesungen und war trotzdem für mich Sinnbild der Stille in diesem Moment. Weil es so Abend
absolut.
Wurde.
Absolut. Deiner inneren Stille. Schön. Der
ja,
inneren Stille.
Ja, irgendwie ist es genau ja. das. Mhm. So. Und da ist natürlich die Amsel prädestiniert für, weil die ja auch einfach so flötet, was ja einfach direkt ins Herz geht.
Ja, das Schönste. Ja, absolut das Schönste. Habe ich gestern noch zu meinem Freund gesagt, ich liebe die Amsel.
Ja.
Immer wenn ich sie höre, die bringt mit die schönste Stille an.
Das
Start.
Stimmt. Und du hast viele Amseln in Köln. Das ist auch schön.
Wir haben wirklich viele Amseln. Wir haben viele Rotkehlchen. Wie gesagt, ich komme ja aus Berlin gerade. Das merkt man dann. Viele Rotkehlchen, viele Amseln. Und Heckenbraunellen.
Ja.
Und ich bin ja, die Heckenbraunellen sind ja zu meinem geheimen, kleinen, feinen Lieblingsvogel fast geworden in den letzten Jahren, muss ich sagen. Ich liebe sie. Genau,
das
aber vielleicht mal ganz kurz zu unserem Weltspatzentag, den wir doch zusammen gemeistert haben.
Gefeiert haben.
Mal gefeiert haben und es war wirklich so ein schöner Tag. Wir hatten so schönes Wetter.
Ja.
Gott sei Dank am Mittwoch in Berlin Sonnenschein und wir haben, ich glaube, insgesamt 13 Nistkästen oder 14 aufgehangen für Spatzen auf einem Schulhof einer Gemeinschaftsschule in Moabit. Und haben mit den Kindern die davor gebaut, wir haben sie angemalt, wir haben den Schulhof bepflanzt, wir haben beim SOS Kinderdorf vor der Tür bepflanzt mit heimischen, kann man das
Stauden.
Erstaunen waren es jetzt nicht, aber waren es Stauden? Ja,
schon.
Doch Stauden.
Ja, die sind noch klein,
von
aber
den Prinzessinnengärten.
Genau.
Ja, und zwar so schön und wir haben so kleine Wollspatzen ausgeschnitten und ja, also ich muss sagen, es war ein wirklich schöner, auch anstrengender, aber super schöner Tag und bin ganz glücklich da weggefahren, auch weil ich gesehen habe, wir haben wirklich was auch für die Tiere gemacht, zwar jetzt nicht nur mit den Kindern, sondern es war eben auch was für die Tiere vor Ort. War schön.
Ja, das hat mich auch sehr gefreut, den Weltspatzentag so zu verbringen und ganz viele Spatzen zu sehen und vielleicht auch nur, wenn es auch am Ende vielleicht die Hälfte nicht hängen bleibt oder mehr als die Hälfte bei den Kindern, ist es ja egal. Wenn nur ein bisschen hängen bleibt, ist das schon Erfolg genug, finde ich. Und die waren so stolz auf ihre Nistkästen. Und das ist schon, glaube ich, wirklich viel wert, wenn du das siehst, dass die ihre Nistkästen mit uns gebaut haben, angemalt haben und sich da so drüber gefreut haben. Ich meine, es ist der erste Schritt und kann ich auch alle nur zu ermutigen, vielleicht hören ja ein paar Lehrerinnen zu oder ich weiß nicht, Sozialarbeiter. Macht es einfach. Das macht so große Freude.
Ja, genau. Gut, dass du das sagst, weil wir haben die Erfahrung gemacht in den letzten 6 Jahren. Es waren ja jetzt 6 Jahre Berliner Spatzenretter, die wir auch gefeiert haben. Wir haben die Erfahrung gemacht einfach, dass sich sehr wenig Lehrkräfte da involvieren, weil sie eben denken, ja, ach, das bringt nur Stress oder Arbeit oder so. Dabei freuen sich die Kinder so sehr und die haben dann auch diesen Bezug, ne? Ja. Es ist wirklich, ist ja auch klar. Ich meine, wenn du als Kind was baust und dann malst du es an und dann hängst du es auf, dann wirst du natürlich öfters dahin gucken und auch auf die Vögel, die dahin fliegen, ne?
Na klar,
macht ja auch Sinn.
Deswegen, also das ist ja, deswegen bin ich auch jedes Mal, das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich es gemacht habe, und jedes Mal wieder denke ich erst so, boah, kein Bock. Also nicht wegen der Kinder, sondern so allgemein denkt man sich, boah, wird ein langer Tag, so. Und dann muss ich sagen, es ist immer wieder ganz, ganz, ganz toll. Und das kann man ja auch im Kleinen machen. Man kann es ja auch mit dem Enkelkind machen. Wie auch immer, erzähle ich ja auch tausendmal, dass mein Opa ja auch mich da irgendwie so rangeführt hat. Ich will nur dazu ermutigen, wenn man den Gedanken hat, und aus irgendwelchen Gründen den Gedanken nicht zu Ende führt, macht es einfach, weil es große Freude macht. Genauso wie mir, wie uns jetzt eine Person geschrieben hat, eine Pastorin, eine Pfarrerin, die unseren Podcast hört und gelesen und das Buch gelesen hat und die deswegen an ihrer Gemeinde und ich glaube oder an einer anderen Gemeinde, ich weiß es nicht, oder an der Kirche auf jeden Fall, haben die jetzt was für Fledermäuse und für Dohlen und für Turmfalken getan. Und das ist ja
super,
das Gleiche.
Ja, es war total schön zu lesen.
Und ich finde es so toll, also dass es irgendwie anscheinend bringt es dann doch was und jemand hört uns zu und
ja. Und das ist schön.
Ja, das ist das super schön.
Das ist wirklich schön. Das sind die schönsten Momente, wo wir sehen, guck mal, wir können auch ein bisschen was bewirken in den Herzen, aber auch für
die Vögel. Und es geht wieder, genau, und es geht wieder um die Gemeinschaft. Es macht gemeinsam Spaß. Und wenn jemand hört, da gibt's noch mehr Leute, die so denken wie ich, die das vielleicht gut finden. In dem Moment bist du einen ganz großen Schritt weiter, was auch umzusetzen. So geht's mir jedenfalls. Weil alleine ist man immer so.
Total.
Alleine. So. Und das ist, glaube ich, gut, dass wir das.
Absolut.
So machen mit unserer schönen Community. So, hast du noch was auf dem Herzen zu irgendeinem Vogel, der dir heute begegnet ist, oder sollen wir über den Vogel sprechen, nachdem wir diese Folge benannt haben?
Ich finde, ich spiele den Vogel einmal ab und dann kannst du erraten, welcher Vogel, vielleicht kennst du ihn auch.
Vielleicht kenne ich ihn auch. Ich bin gespannt.
Und vielleicht kennst du ihn auch.
Ja.
Wollen wir mal gucken. Es dauert leider wieder, bis das
nicht
Video
schlimm
aufgeht hier.
Warte. Das ist nicht schlimm.
Jetzt geht's los. Warte, ich lass nochmal. Für alle, die zuhören.
Ja, also.
Hast du was gehört?
Ja, diesen Vogel kenne ich sehr gut. Das ist mein Hahn. Und,
ach, mein Liebes.
Und zwar habe ich den heute Morgen.
Schön, schöner Hahn.
Ja, ist ein sehr schöner Hahn.
Boah.
Der ist hier geschlüpft, bei mir geschlüpft, von seiner Mama durch unseren Garten sicher geführt, ist nun dieser Hahn erwachsen und Chef von meinen Hühnern. Stimmt nicht so ganz, haben wir ja letzte Folge besprochen, dass die das gar nicht unbedingt brauchen und dass viele Leute immer sagen, eine Hühnergruppe braucht einen Hahn. Ist Quatsch, ist eine, finde ich, sehr konservative Sichtweise. Aber er ist auf jeden Fall der einzige Hahn im Korb. Der Hahn im Korb. Und
aber ich muss schon sagen, der ist echt schön. Ist echt ein schöner Vogel. Meine Fresse.
Ja, finde ich auch. Ist ein Vorwerkhahn. Das ist die Rasse, womit ich angefangen habe damals mit den Hühnern. Das ist hat nichts mit dem Vorwerk Staubsauger zu tun, sondern mit Oskar Vorwerk. Der hat im 1910 oder 12 in Hamburg diese Rasse gezüchtet. Und ich habe die sehr lieb gewonnen, weil sie eine sehr schöne Farbgebung hat. Und ich habe inzwischen noch andere Rassen, habe ich ja schon erzählt, aber ich habe immer noch welche von denen. Und er ist wirklich ein Prachtexemplar. Und kräht jeden Morgen. Ganz einfach. Und das finde ich wunderschön. Und da bin ich auch ganz ehrlich.
Und warum kräht der denn? Was ist denn, das würde ich jetzt wirklich mal gern. Also er kräht, um einfach zu sagen, hier bin ich. Oder warum kräht der?
Ja, der kräht so wie andere Vögel singen tatsächlich. Das ist ursprünglich.
Okay, genau.
Okay. Ursprünglich, ich meine, du kennst ja, sprechen wir doch mal über andere Hühnervögel. Also zum Beispiel den Fasan. Der macht ja nur so. Oh, das habe ich gar nicht so schlecht gemacht. Nochmal. So macht der Fasan. Also auch eher so ein Geräusch.
Ja.
Das Rebhuhn, also der Rebhahn macht ja auch so ein, ruft auch was. Die Wachtel, auch ein Hühnervogel, macht tick-tawick, tick-tawick, tick-tawick. Das sind ja alles keine Gesänge. Und der Hahn kräht Genau aus dem Grund. Er möchte das Revier abstecken, vor allem. Und man merkt sehr klar, wenn bei uns im Dorf oder in der näheren Umgebung ein anderer Hahn kräht, dann geht es los. Also dann geht es richtig los. Dann wird hier richtig schön geantwortet. So.
Also die Hähne untereinander mögen sich gar nicht. Man könnte jetzt nicht zwei Hähne zusammen.
Doch. Könnte.
Einen jungen Hahn und einen alten.
Nee, man könnte. Ne? Nee, das wäre noch schlimmer. Ich glaube, der Alte wird den Jungen fertig machen. Man braucht sehr viel Platz und dann geht das. Okay. Dann geht das. Aber es ist wie bei Hühnervögeln so üblich, dass eben ein Hahn, ein männliches Tier, sich mit mehreren weiblichen Tieren verpaart und auch diese Gruppe anführt. Mhm. Und das ist bei den domestizierten Hühnern auch so. Und da gibt es auch Stress. Es gibt verträgliche Hähne. Ich hatte auch schon zwei, weil ich den einen nicht weggeben wollte. Wenn ich mehrere Hähne habe, weil in einer Brut mehr Hähne rauskommen, dann vermittle ich die immer. Und genau. Und ja, das hatte ich.
Es gibt doch auch diese Hahnenkämpfe, ne? Auf Bali und so.
Ja, genau.
Wo die Hähne dann gegereinander losgehen.
Ja, das ist ganz furchtbar. Das ist auch in ganz vielen Ländern verboten, zu Recht. Aber da gibt es Hühnerrassen, die wurden nur darauf gezüchtet, dass die so, die Hähne haben ja am Hinterfuß so einen Sporn, nennt man das. Der ist so wie so ein Zeh, der ein bisschen höher sitzt. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
Doch.
Und diese Kampfhähne wurden da so gezüchtet, dass dieser Sporn besonders groß ist, weil die sich damit dann verletzen. Und das gab es auch ganz lange, glaube ich, noch in Europa. Ich glaube, auf den Kanaren war das auch lange noch Tradition. Und da wurden diese Vögel tatsächlich aggressiv gezüchtet und in so Wettkampfarenen, in so kleinen Ringen sozusagen gelassen. Und dann wurde auf sie gewettet. Zum Glück ist nicht mehr so verbreitet.
Auf Bali ist das ja auch schon längst verboten, aber es wird eben so ein bisschen unter der Hand und das ist ein Riesensport.
Und das begründen eben...
Das heißt Sport, die wetten da drauf.
Genau, es ist wie der Stierkampf ja auch in Spanien. Das ist ein ganz altes Thema, wird immer mit Geschichte und Tradition argumentiert. Ja, aber es passt ganz gut, dass du das gerade angebracht hast, weil die eben von Natur aus schon sehr territorial sind, so nennt man das ja. Und deswegen eben auch, wenn der eine Hahn kräht im Nachbargrundstück, fängt der andere auch an, um zu zeigen, nee, ich bin hier und ich bin lauter und ich bin besser. Genau, das ist so, es ist ja auch total unsympathisch eigentlich, ich mag das auch nicht, dieses Testosteron gesteuerte Rumgehabe, du eitler Gockel, man sagt's ja nicht umsonst auch. Also ich finde, das passt ja auch total gut zu einem Hahn, die sind ja, stolzieren herum, sind schön, krähen und was machen die Hühner? Die sind wenigstens, die legen Eier und machen irgendwie die ganze Arbeit.
Sind wenn man auch schön.
Auch hübsch. Die sind auch sehr hübsch.
Aber ich meine, im Normalfall würden die Hähne sich wahrscheinlich aus dem Weg gehen, wenn die sich treffen würden, sagen wir mal, dann würden sie sich vielleicht kurz angehen und dann aus dem Weg gehen und bei diesen Hahnenkämpfen werden sie eben in einem kleinen Bereich gehalten, sodass es am Ende einer der beiden Vögel stirbt. Und vielleicht noch zur Info, wenn man da was drüber liest, dann wird der tote Vogel dem Gewinner gegeben.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Und der verspeist ihn dann.
Doch. Schön.
Weil eben, wie bei leider anderen Geschichten auch, man sagt, dass Adrenalin das Fleisch besser schmecken lässt. Das ist ist ja
auch das Gleiche, immer,
was man bei Hunden sagt in China.
Ich dachte immer, das ist nicht gut, weswegen man zum Beispiel Tiertransporte gering halten will, damit die sich nicht mehr aufregen. Ja.
Also in Asien nicht, auf jeden Fall. Da wird das leider, also wirklich, meine Lieben, ich habe Sachen gesehen, unglaublich leider das Vorurteil immer noch, dass auch bei Hunden und Katzen etc., also die werden ja auch gegessen in China, dass da Adrenalin eher das Fleisch schmackhaft macht. Und es ist wirklich ein Riesenthema und ein sehr trauriges Thema und da werden die Hähne eben für genutzt. Ja. Wollte ich einmal anbringen, diese schlimme Praxis.
Und ich möchte auch kurz anbringen zum Thema, ich weiß nicht, ob wir schon da jetzt voll reingehen, wir haben uns ja entschieden, dass wir zwei Folgen machen, wir haben ja das Huhn extra gemacht und den Hahn extra, da muss ich mich jetzt nochmal kurz sortieren, dass ich da nicht viel vermische. Aber was ich gerade beschrieben habe, dieses Thema ein Hahn, viele Hennen, führt ja dazu, dass es immer zu viele Hähne gibt, eigentlich. Und traditionell war das ja auch nie ein Problem. Also die Hälfte aller Eier, die ausgebrütet werden, sind eben Männchen, also Hähne, männliche Tiere. Und das ist auch eigentlich kein Problem, weil die lässt du dann heranwachsen und dann schlachtest du sie. Und dann hast du gutes Hähnchenfleisch. So, es wird eben nur zum Problem, wenn du, also was heißt zum Problem? Ich habe eben immer Mühe, wenn ich zum Beispiel Küken habe, was ich habe, manchmal, weil ich das schön finde einfach. Und wann dann die Hälfte Hähne sind und ich sie nicht schlachten möchte, dann habe ich eben immer ein bisschen viel Arbeit, weil ich muss sie loswerden und keiner will Hähne, weil ja alle schon einen haben. Verstehst du?
So. Ja, ja.
Dann ist es ein Vorteil, wenn der Hahn so schön ist wie meiner. Dann kriegt man sie auch unter die Leute. Genau.
Ja, aber das ist doch auch ein gutes Thema, weil das ist ja auch in der Nutztierhaltung ein wirklich großes Problem. Also für alle die es vielleicht noch nicht wissen, bei den Legehennen gibt es natürlich, wie Philipp schon sagt, 50% auch männliche Küken, die nicht legen natürlich.
Ja.
Und die aber produziert werden. Und ich sage extra produziert, weil bis noch vor kurzer Zeit wurden diese Küken dann auch am ersten Tag, als sie geschlüpft sind, direkt geschreddert oder vergast. Und das ist jetzt verboten, ich glaube seit 22. Jetzt gibt es andere Möglichkeiten. Ich glaube, was heißt Möglichkeiten? Das ist das falsche Wort. Jetzt gibt es andere andere Arten. Unter anderem diese Geschlechterfrüherkennung, die aber immer noch nicht richtig läuft, weil man sagt, dass Hühnerembryonen spätestens ab dem 7. Bruttag Schmerz empfinden können und man kann es erst danach. Das heißt also, auch da könnten die Tiere Schmerzen empfinden und das will man natürlich nicht. Ja. Und der Tierschutz will das nicht und deshalb arbeitet man daran, dass das noch früher passiert. Aber bislang hat das nicht funktioniert. Und wenn jetzt irgendein kluger Kopf, der das hier gerade hört, denkt, warum nimmt man diese männlichen Küken, die da geboren werden, nicht und brütet sie aus und nimmt sie dann als Masthähnchen oder Masthuhn, dann kann ich sagen, kommen wir wieder zu der Züchtung, was du ja auch eben gesagt hast, Philipp. Unsere Nutztiere wurden in den letzten 100 Jahren so gezüchtet, dass die Legehennen eben nicht so gut schmecken, sagt man, wie die Masthähnchen oder Masthühner. Und deshalb kann man die gleiche Zucht nicht nutzen. Und das ist natürlich wiederum ein Problem, weil alles immer auf also es geht eben nur um Optimierung und
man kann die schon essen.
Quantität,
also das ist ja das Problem.
Ne? Ja, genau, kann man auch, klar.
Aber die Leute würden heutzutage so eine Legehenne, die irgendwie nach 3 Jahren nicht mehr so anständig legt, da hätte meine Oma ihr den Kopf abgehauen und sie gegessen. So hat man es halt gemacht. Mhm. Oder eben auch die Hähnchen, die ja in derselben Rasse sind, also keine Masthähne sind, in dem Sinne nicht viel Fleisch ansetzen, sondern ein männliches Legehuhn sind. So, die wurden dann eben gegessen und das passt, hat für alle gepasst. Und heute würde jemand, wenn du jetzt irgendwo beim Supermarkt dir so ein Hähnchen kaufst und es wäre eben so ein Legehähnchen, also kein Broiler, würden die Leute nicht essen, würden sagen, ist ja viel zu wenig dran. So,
genau.
Und das ist also auch ein Problem, weil über die Jahrzehnte in dieser Züchtung, in der vor allem im Handel so ein Standard dadurch ja auch erreicht wurde, weil man einfach auch die Küken immer geschreddert hat, weil es ja auch so billig ist, die männlichen Küken zu schreddern, dass irgendwie kein am Ende Konsument, Konsumentin mehr bereit ist, irgendwie zu sagen, ich esse zwar Fleisch, aber irgendwie, das ist so minderer Qualität, wird das dann genannt, obwohl das Quatsch ist.
Ja, genau.
Und da deswegen kommt es nicht mal in den Handel. Es kommt ja nicht mal in den Handel. Das ist ja das Problem.
Ja, es ist unglaublich. Und man könnte natürlich auch sagen, dann, wie gesagt, es geht immer um Geld, ne? Du musst natürlich diese Hühner auch länger aufziehen.
Genau.
Weil sie eben nicht so gezüchtet sind, dass sie so schnell ansetzen. Ja. Ne? Es ist echt.
Da empfehle ich übrigens das schon fast schon alte Buch von Jonathan Safran Foer, Tiere essen. Was ja wirklich nicht mehr, das hier, also was ist das, 15 Jahre bestimmt alt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Aber da muss ich sagen, es war für mich eins der ersten Bücher, wo sehr, sehr klug und schnell klar wurde, wie, ja, wo, also viele Zusammenhänge sehr, sehr klar wurden. Nämlich zum Beispiel, dass die Masthähnchen einfach heutzutage unfassbar schnell Fleisch ansetzen, also so gezüchtet wurden. Die sind gar nicht mehr in der Lage irgendwie, also die sind gar nicht dafür da, noch irgendwas zu erleben. Die sind nach 6 Wochen reif für die Schlachtung. Und das ist ja wieder so auf Effizienz getrimmt. Das geht ja schnell, 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 schnell. Und wenn du jetzt eine Legehenne oder einen dazugehörigen Hahn, wenn die Fleisch ansetzen sollen, dauert das eben lange. Und das ist heutzutage in dieser Industrie, nenne ich es jetzt mal, ist es ja auch nicht vorgesehen, ne?
Nein, es ist nicht vorgesehen und es, ich glaube, damals in dem Buch hat er das auch gut beschrieben, wie viel Medikamente, wie viel Antibiotika, wie viel Hormone dafür nötig sind, dass diese Tiere überhaupt so schnell wachsen. Also abgesehen von der Zucht, wie viel Scheiße da auch noch reingeballert wird. Und auch was das für das Fleisch bedeutet. Also wenn man jetzt wirklich Fleisch isst, wie das dann auch schmeckt und wie viel Wasser da drin ist und so. Also es ist wirklich ein gutes Buch, auf jeden Fall, super Buch, muss man auch mal gelesen haben. Ich glaube, der Autor ist auch selber zum Veganer geworden nach der Recherche. Auf jeden Fall hat er das in den Interviews immer gesagt, weil er einfach so viel schlimme Dinge gesehen hat. Ja, und es gibt diese Zweinutzungsrassen, die ja jetzt auch in best ne, die ja jetzt auch genutzt werden können und auch erworben werden können in bestimmten Läden. Aber ich finde es wirklich krass, dass große Läden wie Lidl, Aldi, Rewe, weißt du, das sind ja die, die die Macht haben. Das sind übrigens auch die, die die Preise und die die Norm vorgeben, dass da nicht mehr getan wird und die nicht einfach sagen, nee, wir machen jetzt nur noch Zweinutzungsrassen oder wir, ne? Also es gibt übrigens gerade bei der Albert-Schweitzer-Stiftung eine Petition, die kann ich oder würde ich jedem gerne ans Herz legen. Da geht es um Lidl, dass Lidl da was tut. Da, ich glaube, das sind Legehennen hauptsächlich. Oder? Weiß ich gar nicht. Müsst ihr mal gucken. Aber ich habe die Petition gestern unterschrieben, weil es einfach, es geht um darum, wie die gehalten werden und dass Lidl da so eine Macht hat und entscheidet über, ich weiß nicht, Milliarden von Hühnerleben und wir können was tun, um mit dieser Petition einfach dafür zu sorgen, dass dass da was
Und
passiert,
es hätte,
ne?
und Lidl ist ja in vielen Bereichen auch schon Vorreiter, was zum
Ja.
Beispiel Ersatzprodukte und so weiter angeht. Und es wäre eben, darum geht es in der Petition auch, es wäre ein großes Zeichen. Das würde den Markt oder das würde den Umsatz von Lidl und so weiter, meine Meinung, in keinster Weise gefährden. Und deswegen wäre es so wichtig, dass die da ein Zeichen setzen. Finde
Genau.
ich auch, finde ich super.
Ja, es geht
Ja,
ums Must-Tun übrigens. Ja.
wollen wir gleich mal das Prinzip Bruderhahn nochmal erklären? Das fiel gerade schon einmal der Begriff. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das auch oft auf Eierpackungen steht und oft steht auf Eierpackungen ohne Kükenschreddern und so. Und ich habe so oft stehe ich irgendwo im Supermarkt und sehe das und denke so, oh, das muss man doch den Leuten noch erklären irgendwie. Und gleichzeitig
Ja.
finde ich es ja gut, dass es draufsteht. Aber ich glaube, das ist auch so ein Schritt vor dem anderen, dieses. Da steht dann was von Bruderhahn und von Kükenschreddern nicht mehr drin. Und ja, das ist sehr, ist ein Dschungel aus Informationen. Und ich würde, glaube ich, ganz gerne, weil wir über den Hahn sprechen, gleich mal über das Prinzip Bruderhahn sprechen.
Ja, mach das doch mal. Das passt doch hier super.
Es ist so, dass zu jedem Ei, was wir essen, das hat auch was mit der Züchtung zu tun zwischen Lege- und Masthähnchen. Zu jedem Ei, was wir essen, gehört eben nicht nur die Henne, die es legt, sondern auch der Hahn, der keinen Nutzen hat. So, und dann haben sich Menschen überlegt, lange Zeit, vor längerer Zeit schon, das geht ja so nicht, das ist auch nicht biologisch, das ist ethisch nicht möglich, nicht vertretbar. Wir müssen doch einen Weg finden, wie man diese Hähne, die ja nicht so viel Fleisch ansetzen, deswegen als Masthähnchen nicht geeignet sind, wie man die auch mit aufziehen kann. Und das war die Grundidee vom Thema Bruderhahn. Und da gibt es eben dann Betriebe, die das jetzt machen, schon länger, die dann sozusagen sagen, wir ziehen diese Hähne, die nicht das perfekte Fleisch haben, was wir nicht bei Lidl loswerden, nicht bei Aldi und so weiter mit auf, haben dadurch mehr Kosten und versuchen uns aber einen Markt dafür irgendwie zu erschaffen. Und das sind häufig auch nur Hofläden oder Eigeninitiativen. Ne? Also das ist eben so, wie du gesagt hast, eben nicht, dass du diese, also nicht, dass ich wüsste, dass du diese Bruderhähne irgendwo in einem Discounter kaufen kannst. Genau, es ist also wieder mal so, dass so Tierwohlinitiativen sehr viel mit Eigeninitiative und Mehrarbeit für die LandwirtInnen einhergeht, die sich entscheiden, wir wollen aber irgendwie ethisch was verbessern. So ist meine Erfahrung jedenfalls, mein Eindruck. Und so ist dieses Prinzip Bruderhahn geboren. Das heißt, wenn man auf einen Betrieb kommt, wo Legehennen leben, die auch Bruderhähne mit aufziehen, ist das Bild dann das folgende, dass zwischen den Legehennen eben auch viele, 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 viele Hähne rumlaufen. Und das ja auch, man muss dazu sagen, auch der Natur der Sache irgendwie entspricht. Und es gibt natürlich trotzdem Kritik, weil diese Hähne auch nur maximal, ich glaube, ein Jahr alt werden und dann geschlachtet werden und so weiter. Ja. Aber das ist eben das Prinzip, wenn du in einem großen Stil Hühnerfleisch produzieren willst oder Eier, dann sind das eben die zeitlichen Rahmen, weil es einfach, wir sind einfach in einem kapitalistischen System. Und ich sage immer, es ist ein erster Schritt, dass man diese Hähne mit aufzieht. Das ist heute meine Meinung. Und in 10 Jahren können wir mal drüber sprechen, ob sich was verändert hat.
Naja, besser ist auf jeden Fall. Aber es sind eben diese Widersprüche, wie du schon richtig sagst, zwischen Kapitalismus und Tierwohl. Wir wollen alles haben und das Gleiche gilt ja auch bei der Milch, dass wir die Kälber von den Müttern wegreißen, was wir leider immer noch tun, um die Milch zu bekommen. Also es sind eben diese Widersprüche, die sich nicht ausblenden lassen. Und je mehr wir uns da der Natur annähern, aber je mehr wir da tun, umso besser. Ich glaube übrigens, dass es die Bruderhahn-Initiative auch bei Rewe gibt.
Glaube ich auch.
Auch bei den größeren Discountern. Genau. Aber es ist schon auch bei Eiern, so haben wir auch das letzte Mal schon angerissen, dass die Menschen auch wirklich mehr, ich sag mal, die Bio-Eier kaufen als früher. Aber wie gesagt, die Industrie ist der Hauptabnehmer von
Bodenhaltung meinst du?
Bodenhaltung, sorry, genau, Bodeneier.
Ja,
und Bodeneier.
Ja, genau. Frohe Ostern in diesem Ostern Sinne.
Frohe Ostern bei den übrigens,
haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Nächste Woche ist Ostern. Meine Güte. Und das passt ja ganz gut mit dem Hahn.
Nee, das passt richtig
besser,
gut.
Besser als mit, also das Huhn wäre noch besser natürlich.
Genau.
Aber ganz kurz eine Sache noch zu den Bruderhähnen. Das ist, wie gesagt, wir befinden uns ja in einer Entwicklung und ich bin froh, dass es diese Initiativen gibt. Das braucht Zeit. Solche Sachen brauchen immer Zeit. Das meinte ich auch eben, dass die Leute erstmal verstehen, wenn ich Eier esse, dass da eigentlich immer auch ein männliches Tier dazu gehört, was keinen Nutzen in unserem Marktsystem hat, was ja auch krass ist. Es gibt Landwirtinnen, die haben mir auch schon gesagt, wenn ich Milch trinke, aber kein Fleisch esse, ergibt es keinen Sinn, weil die männlichen Kälber geschlachtet werden. Verstehst du?
Absolut. Also, nein, es ist auch so.
Genau, es ergibt sehr vieles keinen Sinn. Genau, es gibt nur ich finde es krass, wie vieles davon, das ist bei den Eiern dasselbe, die Leute nicht wissen, was überhaupt kein Vorwurf an die Leute ist. Mhm. Es wird nicht kommuniziert, natürlich aus gutem Grund, weil es soll ja verkauft werden. So. Genau. Und deswegen, um den Bogen nochmal zurück zu meinem Hahn vielleicht zu spannen, den wir hier am Anfang gehört haben. Gerade bei Hühnern gibt es fast überall die Möglichkeit, Eier, also das Produkt, was wir an ihnen am meisten schätzen, oder auch Fleisch, wenn ihr wollt, von irgendwem zu bekommen, der auf irgendeinem Dorf wohnt oder einen kleinen Hof hat, kleinen Hofladen und so weiter. Das wird bei anderen Produkten manchmal schwieriger, aber gerade bei Hühnern. Und das sage ich jetzt extra, weil das so ein schöner Einstieg ist, um sich mit diesem riesigen Brocken an System Tierhaltung und so weiter zu beschäftigen und da was zu verändern. Bei Hühnern kann man wirklich sehr gut damit anfangen und gucken, wo kommen die Eier her und da mal vorbeifahren und Hallo sagen und so. Dazu möchte ich ermutigen.
Absolut, ich auch. Finde ich gut, dass du das sagst. Das ist, da gibt es Möglichkeiten und genau, Informationen übrigens haben wirklich die Albert Schweitzer Stiftung. Die ist
Ja, ist
echt
auch
gut.
super.
Die ist echt gut.
Und
Weil
vielleicht noch mal
ich,
ein,
ja,
was möchtest du? Möchtest du nach Hause gehen?
ich wollte nach Hause
Ah,
gehen
okay.
und schon mal jetzt mal ein bisschen ich wollte jetzt mal in die Kultur gehen. So, das wollte
Ja,
ich
das ist gut.
eigentlich,
Ja,
aber
dann
sag
mach
mal.
doch das. Nö, ich wollte eigentlich nur kurz zu meinem Hahn noch sagen, was der Hahn den ganzen Tag so macht. Nur ganz kurz, und das finde ich eigentlich ein
Das
sehr
finde ich
schönes
interessant.
Verhalten.
Sag mal bitte. Ja.
Genau, wenn dafür noch Zeit wäre, würde ich mich freuen. Das ist ja auch der Grund, warum viele ältere Leute zum Beispiel auf dem Dorf sagen, eine Hühnergruppe braucht einen Hahn, sonst kommt sie nicht klar. Das meine ich auch eben mit konservativ. Der Hahn führt die Hühner, so sagt man ja. Ich mag das
Ja.
immer nicht, dieses, also, weil es ist auch so, wenn man es auf den Menschen bezieht, ist es ja auch irgendwie so, der Mann bringt erst richtig Ordnung in diese Gruppe. Und das finde ich ja natürlich,
Ja.
es widerspricht allem, was, da gehen mir die Fußnägel hoch. Deswegen bin ich immer so,
Ja.
das stimmt überhaupt nicht. Und niemand braucht einen Hahn, aber ich mag dieses Tier einfach sehr gerne. Deswegen habe ich gerne einen Hahn. Was aber stimmt, der Hahn ist wirklich, und das ist auch sehr, sehr süß, wenn man zum Beispiel im Garten was gräbt, oder eine Blume einpflanzt. Hühner und Hähne lieben offene Erde. Also, weil die wissen, da gibt's Würmchen. Bei uns jedenfalls im Garten, weil wir ganz gut im Bereich Naturgarten unterwegs sind und wir, glaube ich, guten Boden haben, gibt sehr viel Bodenlebewesen und Würmchen und was nicht alles. Und da rasten die aus, ne? Und das ist so witzig. Du weißt ja, wie Hühner rennen, ne? Es gibt, glaube ich, es gibt wenig Lustigeres, als wenn ein Huhn oder auch ein Hahn am Ende des Grundstücks sieht, oh, da passiert was. Leider,
Leider das
es
Süßeste.
ist so geil. Und dann sieht es bei Hühnern und bei Hennen, finde ich, wirklich immer so aus, als würden sie die Hände in die Hand nehmen und so. Und dann so,
Ja,
jopp,
genau.
jopp, und dann,
Ja,
ja, es ist
stimmt.
leider
Ja.
so geil. Und wenn eins anfängt, ne, dann
Ja.
rennen alle. Und am süßesten ist es, wenn sie so aufgeregt sind, dass sie dann noch so 2 Meter dazwischen fliegen. So hoch und dann so, also
Ja.
um das noch so zu verstärken. Und das ist
Ja.
oft ist es tatsächlich der Hahn, der da entdeckt, was irgendwo anders im Garten gerade Neues abgeht. Weil der guckt immer in die Luft, ob ein Habicht kommt. Der passt auf, und das stimmt eben. Der passt schon auf seine Gruppe auf, und das ist sehr, sehr, das ist niedlich, finde ich. Also die Hühner sind so am Machen und am Scharren und am Tun, und er sitzt rum und guckt.
Er gibt Impulse. Er gibt auch
Ja,
Impulse.
genau.
Ja.
Und dann,
Ja.
er hat auch Geräusche. Also zum Beispiel
Ja.
dieses Gefahrengeräusch ist so, alle sind friedlich im Garten, auf einmal macht der Hahn so, so wie so eine kleine Sirene. Und
Ja.
dann ist Stille, dann singt auch kein Stieglitz mehr oder so, ne? Das ist so krass. Dann gucken alle,
Irre.
auch meine Laufenten, und alle
Ja.
sind so, und ich gucke auch, weil auf einmal Ruhe ist.
Ja.
Und ich natürlich
Und
denke,
der
jetzt kommt ein
Helge
Fuchs
erst.
oder wie auch immer. Und manchmal war es dann nur eine dicke Ringeltaube, weil Hähne nicht so gut, die haben kein Vogelbuch. Und dann
Süß.
denken die halt, da ist so ein schwarzer Punkt am Himmel, und dann warnen die und alle sind so, und das ist richtig, richtig niedlich. Genau, und wenn
Wie
man am
süß.
anderen Ende des Grundstücks eine Blume einpflanzt und der Hahn das sieht, dann macht er eben auch so ein Geräusch und dann rennen alle los. Das ist wirklich, wirklich toll. Und
Geil.
er ist auch Gentleman, und wenn der einen Wurm vor den Schnabel bekommt, dann zeigt er den Hühnern das und frisst ihn nicht. Das finde ich immer ganz
Wirklich?
niedlich. Ja, weil die müssen
Ach
ja die Eier
Gott.
produzieren.
Ach,
Und
ist das
die
süß.
Eier werden besser, wenn sie sich vielseitig ernähren. Das ist wirklich,
Ja.
also ich weiß nicht, ob er das so komplex denkt,
Das
aber
ist so ein
ich.
Gentle. Ist ein Gentle Rooster. A Gentle
Ja,
Rooster.
genau. Und das
Ja.
finde ich immer richtig, richtig nett. Und da verzeihe ich ihm auch immer, dass er so ein kleiner Macho ist, wenn er dann den Hennen die Würmchen so hinlegt. Das finde ich immer
Ja.
ganz, ganz, ganz süß. Genau. Das wollte ich noch zu meinem Hahn sagen, der übrigens auch keinen Namen hat. Haben wir letztes Mal schon drüber
Ja, habe ich
gesprochen.
schon gehört.
Keine Ahnung. Wie heißt denn der Sänger von den Höhnern? Vielleicht nenne ich ihn einfach so.
Das ist eine gute Überleitung, Philipp. Hast du gut gemacht. Ich
Ha!
hätte auch wirklich mit denen gestartet
Ja,
jetzt.
da
Ich möchte
wirklich, da
erstmal
war ich mir
das
gar
Lied,
nicht
ich möchte
sicher.
das Lied anspielen. Ich weiß den Namen gerade nicht, muss ich
Du
suchen.
musst aber
Aber
die
ich
Höhner noch
spiele das Lied
übersetzen.
an. Ja, der
Übersetzen.
Höhner sind natürlich die Hühner im Deutschen. Und Philipp, du warst so lieb und hast mir diesen Ich meine, man muss sich mal vorstellen, ich komme aus Köln, ich kenne diese Gruppe seit ich klein bin, wirklich aufgewachsen mit dieser Gruppe. Ich bin jetzt kein riesen Karnevalsfreak und meine Familie auch nicht, aber trotzdem also, natürlich liebe ich das. Und da musstest du mich darauf hinweisen, dass es die Hühner gibt. Und das sind natürlich die Hühner. Und jetzt spiele ich, warte mal, jetzt spiele ich das Lied ab und ich möchte, dass du errätst, was es ist. Hm. Okay?
Ja, ich bin bereit. Los. Ich bin bereit.
Oh, Quatsch, das falsche Lied, warte.
Aber mach schön laut, weil das kommt bei mir sonst schlecht an.
Ja, warte.
Hier es geht los. Ja.
Ich brauche ein Leckerchen. Ich blende
dein Stuhl auf mich. Jetzt sprach
mich an.
Trinkst
du mit mir Bier?
Das Problem ist, dass ich...
Du hörst es nicht?
Ich war...
Ich bin eine Räuber.
Ich kann nicht träumen. Ja, ich bin eine Röber. Das ist mein liebstes Lied von
also denen. Also das Problem ist, ich hätte es am ersten Takt erkannt, aber wenn du es bei dir
du abspielst, hättest, ja, weiß
dann,
ich.
Wenn du es bei dir weiß abspielst, ich. Ist es sehr, sehr leise hier bei mir. Und deswegen habe ich es nicht erkannt, aber es ist auch eines meiner Liebsten, muss ich sagen. Ich bin
es
ja
ist
auch kein...
eines, wir haben auch schon so gelacht darüber.
Also,
ich bin eine Leberpitter, ne?
So ja, gut. Ja. Naja, und ja, also, es ist, es ist, ich bin ja auch kein ursprünglicher Karnevalist, aber ich bin ein Menschenfreund und wenn man das in Köln mit dir mal erlebt hat und auch mit anderen, dann kann man auch nicht anders als, also, als Karnevalist zu werden. So, muss ich an der Stelle sagen und mir geht das Herz auf, das Hetz. Okay.
Das Hetz geht mir auf. Und sag mal, was meinst du denn von welchem dieses
Ich glaube, ist? Ich habe das mal nämlich recherchiert vor längerer Zeit, weil ich es auch zur Karnevalszeit jemandem geschickt habe und ich glaube, es ist eines der älteren, deswegen sage ich irgendwas Ende der 70er Jahre.
Ja, 79.
Guck.
Ja. Und auf dem Album, das Albumcover musst du dir mal angucken. Verzähl doch noch eins, heißt das. Och, Album. Mensch. Und der Höhner, und da ist auch ein Hahn drauf natürlich, aber das Albumcover ist das Allerbeste. Es ist einfach, da sitzen nämlich einfach irgendwelche Leute in der Kneipe.
Ja, gut.
Das ist so gut. Das ist richtig lustig. Musst du dir mal angucken.
Kann man sich schön einfach machen auch. Ja, ist doch super.
Man kann es sich auch einfach machen.
Und erst dachte ich ja, ich habe ja dir nach der Hühnerfolge gesagt, mein Gott, wir sind nicht auf die Höhner gekommen. Und dann, es passt aber auch ja zum Hahn, weil ich finde, gerade die Höhner sind ja auch irgendwie, das sind ja so Gockel. Irgendwie sind das Gockel.
Ja, total. Oder? Die haben sich doch auch rumgestritten dann und dann ist der Sänger abgehauen und dann musste jemand anders ran, dann haben sie sich irgendwann wieder zusammen und das sind so richtige Gockel und dann der eine wollte nicht, dass der andere, also da gab es irgendwie richtig Zank in der Band. In der die haben da auch Hahn, in der Kaffeebutt haben die da Hahnkämpfe ausgetragen.
Ach, schön.
Naja, ist ja egal. Also es gibt auf jeden Fall was Rooster im Englischen. Hahn, Rooster, gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viel an Musik auch. Vor allen Dingen auch Blues, was ich sehr schön finde. Was natürlich auch kommt, weil es eben Country Music, also auch vom Land. Und da muss man schon sagen, da hat der Hahn, wie du schon richtig sagst, Impulse gegeben, auch für nicht nur die Hühner, sondern für den ganzen Hof. Also der Rooster hat so den Tag begonnen. Und wenn der nicht da war, dann hat der Tag auch nicht richtig begonnen. Deshalb ist auch irgendwie, da verstehe ich auch, warum es so viel gibt.
Ja.
Unter anderem gibt es ein Lied, The Red Rooster heißt das, ist ganz bekannt und wurde von den Rolling Stones gesungen, was ich übrigens von deinem Vater nochmal ans Herz gelegt bekommen habe.
Was? Wirklich?
Dein Vater hat mir dieses Lied nochmal ans Herz gelegt und hat gesagt, The Red Rooster musst du, oder The Little Rooster, glaube ich, haben die es genannt, musst du auf jeden Fall, und ich fand das super, habe mir das angehört und das wird jetzt auch unser Endlied werden.
Ach, schön.
Das Abschlusslied.
Und
The Rolling Stones haben das gecovert, muss man dazu sagen.
Ah,
denn eigentlich hat es Howling Wolf, das ist so ein Blues-Sänger aus 61 schon gesungen und sehr, sehr bluesmäßig, also mit dieser Slide-Gitarre, ne? Die ging, ja. Wo man das immer so hört. Aber weil ich dann Vater ja sehr, sehr gerne habe, werde ich natürlich den die Coverversion von den Rolling Stones abspielen.
Ist auch eh mal gut, dass wir mal die Stones in unseren Podcast einbauen und auch in die Playlist dann machen.
Genau.
Und ich wollte noch ganz kurz eine Sache sagen. Man könnte über den Hahn ja 3 Millionen Stunden weiterreden. Ich finde, wir haben jetzt einen guten kurzen Einblick gegeben. Mir ist dann heute Morgen noch eingefallen, dass der Hahn, der Name Hahn, ist auch ein Nachname. Es gibt sehr viele Leute
total,
in Deutschland,
super
die
viele.
Hahn heißen.
Ganz viele.
Also
ja,
ich bin mit welchen
viele
zur Schule.
Maler auch.
Ja, ich bin mit welchen zur Schule gegangen. Mir taucht immer wieder der Name Hahn auf. Und das Witzigste, was mir je passiert ist, ich hatte einen Hahn. Den musste ich abgeben, aus den eben genannten Gründen. Der hieß Olaf, mein Hahn. Der hieß
Ach
Olaf.
Gott.
Ja, so. Und dann habe ich ihn, man hat ja irgendwann so ein Netzwerk über irgendwelche Ornis und hin und her, WhatsApp-Gruppen, und dann habe ich das bekannt gegeben und so weiter. Meldet sich ein Bekannter einer Freundin und der sagt, ich hätte Interesse an dem Hahn. Ich so, ja, alles klar. Und weißt du, wie der heißt? Lutz Olaf Hahn. So hieß dieser Mann. Der hieß Lutz Olaf Hahn und wollte meinen Hahn, der Olaf hieß, haben. Und der lebt da heute noch und es ist leider die schönste Geschichte, die ich zum Thema Hahn und dem Namen Hahn habe. Und
ja,
ich habe recherchiert und es ist übrigens eine auf die verkürzte Form von Johannes zurückgehender Familienname. So, wahrscheinlich auch so voll dialektisch, weißt du?
Interessant, das ist also nicht vom Hahn abgeleitet, sagst du.
Ja, also man sagt natürlich irgendwie heute, dass es auch sein kann, dass es stolze oder streitlustige Menschen waren, die so hießen. Aber das finde ich immer so ganz komisch, weil warum heißen manche nach, also weil ich mir das mit Johannes und dann stell mal vor, irgendwo so in Köln und sagt er, ja, der Hahn. Und dann ist es soweit.
Ja, ja, macht auch Sinn.
Finde ich, macht
wollen wir denn noch,
ja.
Wollen wir denn noch ziehen?
Hast du denn was dabei zum Ziehen?
Ja, habe ich.
Ja, dann ziehen wir
doch
mal.
Ich bin schon mit meiner Hand drin.
Ja, okay, dann lass uns ziehen, bevor wir die Stones gleich hören. Und ich sage Stopp.
Okay.
Hier bimmeln gerade die Glocken. Mittag.
Der Bienenfresser.
Oh, wow.
Oh, wow. Freue ich mich. Ich freue mich ja bei jedem vor, aber bei dem freue ich mich, da haben wir oft drüber geredet und ist ein wunderschöner Vogel. Freue ich mich drauf.
Ja, ein richtiger Sommervogel. Da kann uns das
Hetz total.
Das Hetz nochmal auf. Weißt du was? Eigentlich hättest du am Anfang schon einmal De Höhner spielen müssen. Das
ja.
Also so für die allgemeine Belustigung. Das finde ich nämlich bei den Enten auch gut bei den Menschen.